Friedliche Revolution. Detektor FM erinnert an die Montagsdemonstrationen vor 25 Jahren.
Hier ist Detektor FM mit dem Thementag Friedliche Revolution. Seit Jahrtausenden suchen Menschen in Kirchen Zuflucht, die Gotteshäuser, die gelten als Schutzräume. Ähnlich war es auch im Herbst 1989. Denn es war nicht von Anfang an klar, dass das, was wir heute Friedliche Revolution nennen, wirklich ohne Gewalt enden würde. An die Friedensgebete in der Nikolaikirche schlossen sich die Montagsdemonstrationen an. Die Politik war mitten in den Gemeinden angekommen und mit ihr unzählige Besucher der Friedensgebete. Mittendrin war damals auch Hans-Jürgen Sievers, der bis 2005 Pfarrer der evangelisch-reformierten Kirche in Leipzig gewesen ist. Er hat seine Kirche für das Friedensgebet geöffnet, als die Nikolaikirche aus allen Nähten geplatzt ist. Ich sage schönen guten Tag, Herr Sievers.
Guten Tag.
Wie kam es denn, dass Sie von September an bei den Montagsdemonstrationen in Leipzig mitmachten?
Meine Frau und ich, wir sind schon seit dem 4. September mit bei den Friedensgebeten dabei gewesen und auch anschließend bei den Demonstrationen, die dann ja vor der Kirche waren. Ich war am 11. September im Polizeikessel gewesen mit sehr schlimmen Erinnerungen. Und als dann die erste Demonstration war am 25. September, sind wir beide auch dabei gewesen. Und ein paar Tage später kam der Subvent Magirius und sagt, Bruder Sievers, können Sie am nächsten Montag die Kirche mit aufmachen zum Friedensgebet? Ich dachte erst, na, wer wird zu uns kommen? 5:10 war die Kirche überfüllt und wir haben ein sehr schönes Friedensgebet gehalten am 2. Oktober.
Wie war das für Sie damals in dieser Zeit? Sie haben schon gesagt, Sie waren auch im Polizeikessel. Wie haben Sie das erlebt?
Der Polizeikessel war wirklich schlimm. Also es ist schon ein Unterschied, ob man das mal so irgendwo sieht oder man steht da in der Straße und auf beiden Seiten kommt die Polizei mit den Schildern und diesen Gesichtsmasken da und Gummiknüppeln und rückt so sachte auf einen zu. Also mir war sehr flau im Magen und die Leute um mich herum sahen alle sehr blass aus und vermutlich habe ich mich nicht sehr unterschieden von ihnen allen.
Sie haben selber gesagt, Sie haben gar nicht erwartet, dass so viele Menschen kommen. Wie erklären Sie sich das, dass auch in Ihre Kirche dann auf einmal so viele Menschen strömten?
Wir haben natürlich gedacht, Nikolaikirche ist das Zentrum und man geht dahin und da ist die Polizei, da sind die Hunde und da muss man hin. Und die Nikolai-Leute haben dann erst so 5:20 Schilder rausgehängt, Kirche geschlossen, gehen Sie dahin. Und wir wussten überhaupt nicht, wer kommt da am 2. Oktober. Aber da war noch die Fußgängerbrücke und auf einmal strömten die Menschen über die Brücke. Und 5:10 war die Kirche total überfüllt, es passte keiner mehr rein. Und wir haben dann das Friedensgebet gehalten, sehr ergreifend, sehr schön. Und anschließend sind wir alle wieder auf die Straße gegangen.
Jetzt haben Sie selbst auch in Opposition zum DDR-Staat gelebt. Haben Sie denn eigentlich mal versucht, in den Westen zu kommen? War das eine Option für Sie?
Das war ja gewissermaßen auch unsere Stärke, dass wir gesagt haben, wir wollen hier bleiben. Wir wollen hier was verändern. Es war für die Pfarrer in den letzten Jahren der DDR gar nicht mehr so schlimm. Da ging das also sehr schnell. Wenn ein Pfarrer eine Ausreise beantragt hat, dann durfte er auch ausreisen. Aber wir wollten nicht ausreisen. Ich durfte privat auch mal in den Westen fahren. Aber für uns war klar, wir wollen die Gemeinde nicht verlassen. Wir wollen hier bleiben und die Menschen hier das Rückgrat stärken. Das war unsere große Stärke der DDR gegenüber.
Kann man denn sagen, wer da in Ihre Kirche kam, 89? Also waren das vor allem Jugendliche oder war das wirklich ein Querschnitt aus der ganzen Gesellschaft?
Es war ein Querschnitt aus der ganzen Gesellschaft. Natürlich waren mehr so die Arbeiter, also so die mittlere Generation von 30 bis 60 so ungefähr, habe ich den Eindruck. Aber im Grunde genommen waren es fast alle. Es waren nicht so sehr die ganz ältere Generation. Die hat sich dann ja auch ein bisschen zurückgehalten an diesen Tagen, was man ja auch versteht.
Mhm. Jetzt spielt Ihre Kirche auch nochmal eine ganz besondere Rolle, weil dort ganz besondere Filmaufnahmen gemacht wurden, nämlich eine der ersten Aufnahmen überhaupt von den Montagsdemonstrationen, die dann im Westfernsehen zu sehen waren. Wie kam es denn dazu, dass Ihre Kirche sozusagen der Drehort war?
Wir waren einmal auch als Kirche bekannt, die ja schon vor 89 immer offen waren für alternative Gruppen. Die Kirche eignet sich als Raum und der Pfarrer, der da war, hat gesagt, nur kommt und macht und hat sich da nicht so lange geziert. Das war das eine und zum anderen liegt natürlich unsere Kirche so günstig, also es liegt ja keine Kirche so dicht am Demoring. Und an dem 9. Oktober, der schon früh dramatisch losging, kamen 2:30 eben die etwas verwegen aussehenden jungen Männer, die sagten, haben Sie im Fernsehen das und das gesehen, das ist von uns und können wir heute hier filmen? Und ich dachte einfach, also wenn hier geschossen wird, womit wir ja rechnen mussten, und wenn hier geprügelt wird und wenn was passiert, das muss die Welt sehen. Also das darf nicht einfach verborgen bleiben, sodass ich der Sache gerne zugestimmt habe. Es waren ein paar technische Probleme, aber die haben wir alle gelöst. Ich musste um 2 in der Nikolaigemeindehaus sein, da war die letzte Besprechung. Da wurde nochmal mit den 4 Kirchen, mit den Vertretern abgesprochen, was wir machen sollen. Es wurde auch gesagt, wir sollen sagen, alle nach Hause gehen, was ich nicht wollte. Und dann wieder zurück. Und ich kam also gegen 4:30 oder 3:20 wieder zurück. Da stand schon eine große Gruppe vor der Kirche. Ich begriff gar nicht, was wollen die denn jetzt alle schon? Ich habe viel Jahre später erst erfahren, die SED hatte ja Leute geschickt. Und es waren die SED-Leute, von 600 ist gesagt worden, dass die zu uns sollten. Und die wollten schon rein. Und sie müssen, wenn sie auf den Turm wollen, durch die Kirche. Sie können nicht irgendeinen Nebeneingang nehmen. Wir haben also ganz schnell die beiden dann mit ihrer Einrichtung auf den Kirchturm gebracht. Der Hausmeister ist mit hochgestiegen, wir haben abgeschlossen. Und dann habe ich nur die Leute reingelassen, wo ich erst später erfahren habe, Mensch, das waren ja auch die SED-Leute. Also das war natürlich klar, das durfte, auch wenn das nun alles ganz liebevolle Leute gewesen wären, es durfte natürlich keiner wissen, dass da oben jemand sitzt. Das war klar.
Sie haben schon gesagt, der Tag war für Sie auch insgesamt, der ging schon aufregend los. Warum?
Früh um 9 kamen auf einmal ein paar Theologiestudenten und haben gesagt, können wir bei Ihnen einen Gottesdienst machen? Also die Studenten waren ja alle sehr zurückhaltend da in der Zeit. Die Uni hat ja sich nicht so furchtbar mit Ruhm bekleckert. Aber die Theologiestudenten haben einen Gottesdienst machen wollen und wollten erst in eine andere Kirche. Und die haben gesagt, ach nee, bei uns geht das nicht. Und dann kamen sie zu uns und ich habe gesagt, gut, kommen Sie. Und dann ging also um 10 ein sehr ergreifend schöner Gottesdienst los. Ich bin mit dazugegangen und dann waren wir da 11:30 fertig und dann kaum was zu essen. Dann kamen die Männer aus Berlin und ich hatte das Friedensgebet bei uns übernommen. Ich war der Prediger, ich war der Leiter des Gottesdienstes. Und das ist ja nun auch so, dass sie das nicht so nur nebenbei machen. Also was nun gar nicht so rauskommt bei manchen Berichten, auch von dem Film über den Turm, wissen Sie, das sind ja Momente, die Sie nie vergessen. Sie stehen in einer total überfüllten Kirche, die Türen offen, die Leute passten nicht mehr rein. Man konnte auch nicht umfallen, das Mikrofon funktionierte alles nicht so richtig. Und es ist eine atemlose Stille. Und wir wissen, draußen stehen die Schützenpanzerwagen. Und jetzt soll geschossen werden. Und heute soll geprügelt werden. Und ich wollte sagen, wir müssen auf die Straße. Ich habe ja dann erinnert an die amerikanische Bürgerrechtsbewegung und wie die da gelaufen sind, damit sie ihre Freiheit erkämpfen. Und habe gesagt, jetzt sind wir dran mit dem Laufen. Und was nun? Also eine atemlose Stille, wie sie bei solchen Mengen das gar nicht so kriegen. Und nur ich und meine Frau und unsere Kinder wussten, da oben auf dem Turm sitzen welche, nicht? Wenn wir jetzt rausgehen, da wird gefilmt. Das war ja doch wirklich so, dieses Miteinander, das war schon etwas. Also das sind so Erlebnisse im Leben, die Sie nie vergessen.
In Leipzig wird dieser Tag ja auch gerne als Tag der Entscheidung bezeichnet. Sehen Sie das genauso?
Ja, ja. Also ich hatte immer auch gedacht, wenn nicht geschossen wird, dann wird aber vielleicht am nächsten Tag werden die Panzer in die Stadt fahren und werden sich dahin stellen und die Stadt wird besetzt werden. So, dass auf einmal gar nichts passierte, das war natürlich nicht zu erwarten. Aber tatsächlich, also was wir nicht so schnell begriffen, seit dem 9. Oktober ist ja die DDR-Behörden nur zurückgegangen. Also nur schrittweise zurück. Und wir dachten auch, also jetzt kommt die ganze Sache, der Wagen fährt und nun schieben, 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 nicht nachlassen, schieben, dass alles wirklich im Bach landet. Und trotzdem, dass nach einem Monat auf einmal wirklich alles zusammenbrach, dazu reichte die Fantasie für uns nicht.
Jetzt ist das Ganze 25 Jahre her. Wie beurteilen Sie das heute? Sie sind jetzt Pfarrer im Ruhestand, seit ein paar Jahren, 2015 sind Sie in den Ruhestand gegangen. Wie bewerten Sie diese Ereignisse von damals, den 9. Oktober?
Also ich bewerte sie als sehr gut. Also wir sind voll tiefer Dankbarkeit. Wissen Sie, beim Quiz ist das manchmal so, Sie haben 15 Sekunden Bedenkzeit und nur eine Antwort ist richtig. Und wenn ich jetzt so an die Zeit denke, Mensch, bei all den Fehlern, die wir hätten machen können. Also wir haben fast jede Antwort richtig gegeben, haben fast alles richtig gemacht. Und wir haben geholfen, dass wir zu einer anderen Gesellschaftsordnung kommen. Natürlich kenne ich alle die Kritik, dass irgendwas nicht so richtig ist, wie es sein sollte. Aber mein Herr, wenn man sieht, wie anders in anderen Ländern das schwierig war, was haben wir doch für ein Glück, dass wir auf einmal in einer Gesellschaft leben, wo die Stadt wieder aufblüht und wo die Menschen frei denken können. Also ich bin so dankbar über die Zeit und über alles. Und wenn manch einer so pessimistisch ist, ach, was alles schlimm gehen kann, denke ich, ach, wisst ihr, also was wir erlebt haben, das kann es keiner nehmen.
Mit den Friedensgebeten spielten die Leipziger Kirchen eine wichtige Rolle im Herbst 1989. Wer in den Kirchen Zuflucht suchte und wie politisch Pfarrer sein durften, darüber haben wir mit Hans-Jürgen Sievers gesprochen. Er ist während der Friedlichen Revolution Pfarrer der evangelisch reformierten Kirche in Leipzig gewesen. Ich bedanke mich sehr für den Besuch, Herr Sievers.
Bitteschön.
Hier ist Detektor FM am Thementag Friedliche Revolution hier in Leipzig. Der Aufruf der Leipziger Sechs am 9. Oktober 89, der hat den Leipziger Stadtfunk damals legendär gemacht. Denn statt politisch gefärbter Nachrichten schallte an diesem Tag der Aufruf zu Gewaltlosigkeit durch die mehr als 50 Lautsprecheranlagen in der ganzen Stadt. Unterzeichnet war der Appell unter anderem vom langjährigen Gewandhauskapellmeister Kurt Masur und dem Kabarettisten Bernd Lutz Lange. Aber die Geschichte des Stadtfunks, die geht weiter zurück. Schon 1945 ist er von der sowjetischen Militäradministration gegründet und später von der Landesregierung Sachsen weitergeführt worden. Nach 1989 hat sich der Stadtfunk über die Wendezeit gerettet und wurde von Radio Leipzig bespielt. Erst 1998 ist der Betrieb dann wegen fehlenden Geldes eingestellt worden. Welche Bedeutung der Leipziger Stadtfunk in der DDR hatte, welche Sendungen dort liefen und welche Freiheiten die Moderatoren und vielleicht auch Repressionen trotz aller Propaganda hatten, das kann uns Heinz Rosberg verraten. Als im Oktober 89 der Aufruf zur Gewaltlosigkeit ertönt, ist er nämlich der Chef des Stadtfunks. Guten Tag, Herr Rosberg.
Schönen guten Tag.
Wie sah denn so ein Tag als Chef des Stadtfunks in Leipzig aus?
Na, wir hatten insgesamt viel zu tun, weil wir ja nur ein ganz kleines Kollektiv waren. Eine Sprecherin, zugleich eine Sachbearbeiterin und Stenotypistin, meine Wenigkeit und ein Techniker. Das war die gesamte Besatzung des Stadtfunks. Und wenn Sie sich vergewissern, jeden Tag, ich würde sagen, 6-7 Seiten Manuskript zu schreiben und das zu publizieren, dann gehört schon viel Arbeit dazu. Wir hatten ja nicht einmal ein Mikrofon, wo wir unterwegs sein konnten und Aufnahmen machen konnten, Gespräche führen konnten. Das war alles viel zu wenig damals. Das entwickelte sich erst in den folgenden Jahren. Und wir waren dann glücklich und stolz, dass wir bei Großveranstaltungen in der Stadt Leipzig immer mit zugegen waren. Wir waren immer dabei, um die Bevölkerung zu informieren. Deshalb waren ja auch die späteren Tonsäulen an über 90 Stellen in der Stadt verteilt, um der Bevölkerung zu sagen, was los ist.
Sie haben es schon angesprochen, der Service-Charakter ist natürlich sehr beliebt gewesen bei den Hörern, aber nun war es natürlich in der DDR so, dass es ja auch keine freien Medien gab. Wie sah denn die politische Einflussnahme aus bei Ihnen?
Der Stadtfunk war eine neutrale Redaktion. Wir unterstanden dem Stadtrat für Informationspolitik und unmittelbar darüber dem Oberbürgermeister direkt. Ich selbst hatte keinen Kontakt zu Parteigremien, gleich welcher Art, ob es damals die SED war, die LDPD, die CDU. Ich hatte keinen Kontakt zu diesen Gremien.
Hat es nie den Versuch gegeben, irgendwie auf Sie zuzukommen und vielleicht bestimmte Themen auch zu platzieren bei Ihnen oder auch bestimmte Wortlaute?
Naja, natürlich gab es das. Das gab es auch zur Wendezeit. Und zwar unmittelbar nach dem 9. Oktober, als wir verschiedene Bändergesprächsaufnahmen mit einem Leipziger Pfarrer und dem Oberbürgermeister finden mussten. Aber das ist doch in jeder Gesellschaftsordnung so, dass jede Gesellschaftsordnung die Medien auch für sich ausnutzen. Ja?
Wer hat denn damals eigentlich die Entscheidung getroffen, den Aufruf der Leipziger Sechs zum Gewaltverzicht dann zu senden über den Stadtfunk?
Es gab den Hinweis vom Oberbürgermeister, dass es einen Aufruf gab, der im Gewandhaus auf Band aufgenommen war. Und ich wurde beauftragt, dieses Band zu holen. Ich bin damals im Laufschritt zum Gewandhaus gelaufen, habe das Band geholt. Der 9. Oktober war ja ein Montag. Und gegen 17 Uhr bin ich dann wieder in der Redaktion des Stadtfunks gewesen und habe das dann meinem Techniker gegeben. Wir haben es nochmal abgehört und dann haben wir gesagt, jetzt senden wir es. Und es war ja bekannt, dass um diese Zeit schon viele Leipziger auf den Straßen waren und zwischen 17 und 18 Uhr vor allem das Friedensgebet in der Nikolaikirche zu Ende ging. Und da wollten wir erreichen, dass recht viele Leipziger diesen, möchte ich sagen, hervorragenden Aufruf, den Kurt Masur verlas, unter die Menschen brachten.
Haben Sie damals schon die Brisanz und die Wirkung dieses Aufrufes verstanden, als Sie den abgeholt haben im Gewandhaus?
Ich habe ihn verstanden, und zwar aus eigener Erfahrung, weil ich auf jeden Fall vermeiden wollte, ein Blutvergießen. Ich war als junger Mann noch im Krieg und habe also viel Blutvergießen miterlebt, und das durfte und sollte nie wieder sein. Ich habe mich mit aller Vehemenz dafür eingesetzt, dass dieser Aufruf so oft als möglich publiziert wird. Und wir haben damals 2 Stunden lang diesen Aufruf über den Stadtfunk gebracht. Und ich glaube, er hat seine Wirkung nicht verfehlt. Und zumindest, es gab kein Blutvergießen. Und das macht mich ein wenig stolz, dazu beigetragen zu haben, dass wir in Leipzig eine Revolution überstanden haben, ohne einen Tropfen Blut.
Wie haben Sie denn persönlich diesen Tag erlebt, den 9. Oktober? Sind Sie selbst auch da unterwegs gewesen?
Na, wir hatten ja unsere Sendung. Das muss so zwischen 16.30 Uhr und 17 Uhr gewesen sein, als mich der Oberbürgermeister anrief, Dr. Seidel, und sagte, ich soll mich sofort in das Gewandhaus begeben.
Wie sehen Sie denn heute die Ereignisse des Herbstes 89 im Rückblick? Wie bewerten Sie das, was aus Deutschland geworden ist, die Wiedervereinigung, die letzten 25 Jahre? Was ziehen Sie für ein Fazit?
Na, ich muss ehrlich sagen, jeder Bürger war sicher erfreut, dass es eine Wende gab. Und ich selbst natürlich auch. Schauen Sie, wir konnten doch nicht verreisen in der DDR. Das heißt, verreisen konnten wir schon nach dem Erzgebirge, nach Thüringen, nach Mecklenburg und in die befreundeten sozialistischen Staaten damals. Aber da, wo die Leute heute hinfahren, in der ganzen Welt praktisch, das war ja nur ein Fremdwort für die Bürger der DDR. Es ist schon anerkennenswert, dass wir ein wiedervereinigtes Deutschland haben, auch mit einigen Mängeln. Bald sind es 25 Jahre, dass wir vereint sind. Aber die Renten beispielsweise sind noch immer unterschiedlich. Ich weiß nicht, ob ich einmal erlebe, so viel Rente zu erhalten, als wenn ich in Westdeutschland leben würde.
Am Abend des 9. Oktober 1989 ist über den Leipziger Stadtfunk der legendäre Aufruf der Leipziger Sechs an die Demonstranten gegangen. Und das klang damals so.
Unsere gemeinsame Sorge und Verantwortung haben uns heute zusammengeführt. Wir sind von der Entwicklung in unserer Stadt betroffen und suchen nach einer Lösung. Wir alle brauchen einen freien Meinungsaustausch über die Weiterführung des Sozialismus in unserem Land. Deshalb versprechen die Genannten, heute allen Bürgern ihre ganze Kraft und Autorität dafür einzusetzen, dass dieser Dialog nicht nur im Bezirk Leipzig, sondern auch mit unserer Regierung geführt wird. Wir bitten Sie dringend um Besonnenheit, damit der friedliche Dialog möglich wird. Es sprach Kurt Masur.
Chef des Stadtfunks ist damals Heinz Rossberg gewesen. Mit ihm haben wir über den vielleicht entscheidenden Abend der friedlichen Revolution in Leipzig gesprochen. Ich sage vielen Dank für das Gespräch, Herr Rossberg.
Bitte sehr.
3. Oktober Hannover, 7. Oktober Plauen, 8. Oktober Dresden und heute nun Leipzig. Das sind nur 4 wichtige Gedenktage an den Herbst 1989 oder die friedliche Revolution. Deutschland erinnert sich in diesen Tagen an die Ereignisse des Herbstes 89 in der DDR. Dabei wird immer wieder an die Menschen gedacht, die damals auf die Straße gegangen sind. Einer von ihnen ist Tobias Hollitzer. Heute leitet er die Gedenkstätte Runde Ecke im ehemaligen Stasi-Gebäude in Leipzig und ist zu Gast hier bei Detektor FM. Ich sage schönen guten Morgen, Herr Hollitzer. In diesen Tagen jagt ja ein Gedenktag den nächsten. Wird aus Ihrer Sicht 25 Jahre nach dem Herbst 89 angemessen an diese Ereignisse erinnert?
Wenn ich zurückschaue, wie wir uns vor 10, 15 Jahren darüber Gedanken gemacht haben, wie man diesen 9. Oktober als ein Symbol, ein Kerndatum der friedlichen Revolution in Leipzig, aber auch darüber hinaus stärker sozusagen in die Öffentlichkeit, ins Bewusstsein bringen kann und wie viel Mühe wir Jahr für Jahr darauf angewendet haben, dann ist das, was jetzt in diesem 25. Jubiläumsjahr an Veranstaltungen in der Breite sozusagen auch passiert, ein unwahrscheinlich großer Schritt nach vorn.
Gibt es denn irgendwas, was Ihnen fehlt, irgendwelche Aspekte, wo Sie sagen, das hätte ich mir doch noch gewünscht?
Ich denke, das wird man erst hinterher sagen können, weil es gibt eine solche Vielzahl von Veranstaltungen aus einem ganz breiten Spektrum der Stadtgesellschaft und weit darüber hinaus, dass man das, glaube ich, jetzt noch nicht einschätzen kann.
Jetzt gibt es ja hier in Leipzig auch eine intensive Debatte, ob das nicht alles zu kommerziell und zu inhaltsleer glatt gebügelt ist, da auch ein Wort sei. Wie stehen Sie zu dieser Kritik? Was sagen Sie dazu?
Wir haben uns in der Initiativgruppe Herbst 89, die seit vielen Jahren sich, wie gesagt, um die Erinnerung an den 9. Oktober bemüht, immer wieder Gedanken gemacht, wie können wir neben den vielen inhaltlich sehr hochkarätigen Veranstaltungen das Thema einfach in die Öffentlichkeit bringen. Und seitdem wir dann 2007 gemeinsam mit LTM über die Nacht der Kerzen und dann das Lichtfest dieses Format sozusagen entwickelt haben, ist es uns eben relativ plötzlich gelungen, den Sprung nicht nur in die regionalen Medien, sogar teilweise bis in die Tagesschau darüber hinaus zu schaffen. Und ich muss sagen, uns ist hier mit diesem Lichtfest ein Format gelungen, angemessen zu feiern, die Themen, die 89 relevant waren, auch an ein junges Publikum, an ein Publikum, was 89 vielleicht nur aus der Ferne miterlebt hat, auf der anderen Seite zu vermitteln, ohne es kaputt zu machen, eben genau es nicht zu kommerzialisieren, es nicht glatt zu bügeln, sondern einfach eine Möglichkeit gefunden zu haben, des freudigen Feierns, des Erinnerns an dieses relevante und für deutsche und europäische Politik ganz wichtige Datum der friedlichen Revolution.
Also können Sie die Kritik gar nicht verstehen?
Ich kann die Kritik in dieser Form, wie sie im Moment im Kreuzer vorgebracht worden ist, überhaupt nicht verstehen, weil wenn man sich inhaltlich wirklich mit dem beschäftigt, was hier passiert, wenn man sich mit den Akteuren beschäftigen würde und zum Beispiel wie im Kreuzer geschehen nicht nur auf das Lichtfest schauen würde, dann entbehrt die Kritik einfach an ihrer Grundlagen.
Dazu muss man sagen, der Kreuzer ist hier das Stadtmagazin in Leipzig, für alle, die sich in Leipzig nicht so gut auskennen. Sie und das Bürgerkomitee, Sie beschäftigen sich ja intensiv mit der Stasi logischerweise und auch mit den Opfern. Täuscht denn der Eindruck oder findet dieses Thema in diesem Jahr in den Medien nicht so eine große Beachtung?
In diesem Jahr spielt natürlich, beziehungsweise anlässlich des Jahrestages der Friedlichen Revolution, spielt natürlich der gelungene, die friedliche Überwindung, die Selbstbefreiung von der Diktatur die zentrale Rolle, das ist selbstverständlich. Wenn wir aber über die Frage nachdenken, warum ist es friedlich geblieben, wenn wir uns freudig daran erinnern, dass es friedlich gelungen ist, im Gegensatz zu vielen heutigen Demokratiebestrebungen in der Welt, dann haben wir ja immer auch die andere Seite im Auge. Dann wissen wir, dass die SED-Diktatur bereit war, eigentlich bis zum letzten gehend ihre Diktatur auch notfalls mit Waffengewalt am Leben zu erhalten. Insoweit spielt dieses Thema Staatssicherheit, SED-Diktatur natürlich als Hintergrund sozusagen für die positive friedliche Entwicklung immer auch eine Rolle.
Das sagt Tobias Hollitzer. Er leitet die Gedenkstätte Runde Ecke im ehemaligen Stasi-Gebäude hier in Leipzig. Und gleich wollen wir dann sprechen über die Tage im Herbst 89. Wie hat er den 9. Oktober erlebt? Gleich mehr dazu hier bei Detektor FM. Zu Gast bei mir immer noch Tobias Hollitzer von der Runden Ecke, dem ehemaligen Stasi-Gebäude in Leipzig. Und wir wollen jetzt ein bisschen sprechen über den 9. Oktober 89, also den Tag vor 25 Jahren. Wissen Sie noch, wie Sie den erlebt haben? Wahrscheinlich schon.
Ich denke, es war jeden, der in dieser Stadt gelebt hat, egal wo er stand und wie er sozusagen die Ereignisse eingeschätzt hat, deutlich, dass dieses der Tag der Entscheidung werden wird. Das hat die SED direkt und vor allen Dingen aber auch indirekt über verschiedenste Gerüchte und andere Maßnahmen sehr deutlich gemacht. Und insoweit haben, glaube ich, alle wahnsinnigen Bangen diesen Tag erlebt. Wie wird es an diesem Abend ausgehen?
Welches Gefühl hatten Sie? Waren Sie damals schon euphorisch? Oder wir hören auch viel in den Gesprächen, die wir auch jetzt an diesem Thementag führen, dass es so eine Mischung war aus Angst und Hoffnung. So. Also dass so beide Gefühle gleich stark in einem drin. Wie war das bei Ihnen?
Es ist natürlich immer wieder schwierig, sich aus der Rückschau an etwas zu erinnern, wenn man weiß sozusagen, wie die Geschichte weitergegangen ist. Aber ich glaube, das ganz Entscheidende auch zur Bewertung dessen, was 89 passiert ist aus der heutigen Sicht, ist, sich immer wieder deutlich zu machen, dass es zwar riesige Schritte waren, wenn man sozusagen historisch-geschichtlich mal sieht, aber in dem Moment, wo man Teil des Geschehens war, waren es immer wieder nur kleine Schritte. Man konnte immer nur ein wenig nach vorn schauen. Und insoweit war es genau diese Mischung aus unwahrscheinlicher Erleichterung und Freude, dass es gelungen ist und schon auch dem Gefühl, es ist geschafft. Aber auf der anderen Seite natürlich immer auch die bange Frage, bleibt es so, entwickelt es sich wieder zurück, kommt die SED doch wieder an die Macht? Wie geht es sozusagen weiter? Und das habe ich persönlich dann natürlich ab Anfang Dezember bei der Stasi-Auflösung hier in Leipzig in einem ganz besonderen Maße miterlebt, sich immer wieder zu fragen, was passiert eigentlich, wenn wir hier in Leipzig Anfang Dezember die Stasi-Bezirksverwaltung besetzt haben, angefangen haben, sie aufzulösen. Und auf der anderen Seite in Berlin das Ministerium, quasi 6 Wochen lang bis Mitte Januar 1990 noch aktiv war. Wir also sozusagen in den Armen eines aktiven Geheimdienstes, wenn man so will, gearbeitet haben, wir das aber eigentlich in dieser Intensität zu dem Moment gar nicht mitbekommen haben.
Das heißt, Sie würden auch sagen, im Oktober 89 konnte man überhaupt noch gar nicht wissen, wie das weitergeht. Das war auch damals überhaupt noch nicht klar, Auflösung der DDR, SED und so weiter.
Das war mit Sicherheit nicht klar. Insoweit sind diese Fragen, wollten Sie im Oktober die deutsche Einheit oder Ähnliches, auch völlig absurd, weil sie selbst für den, der sie vom Herzen her wollte, überhaupt nicht denkbar waren. Und natürlich hat man am Anfang in öffentlichen Äußerungen, selbst auch aus den Bürgerrechtsgruppen heraus, oft natürlich gesagt, dass man erstmal Veränderungen innerhalb der sozialistischen Gesellschaftsordnung anstrebt, um nicht sofort als staatsfeindlich zu gelten. Und je mehr Möglichkeiten sich auftaten, je mehr Dinge möglich und denkbar wurden, je mehr Forderungen wurden natürlich auch gestellt. Es war im November nicht vorstellbar, die Staatssicherheit aufzulösen. Anfang Dezember lag es sozusagen auf der Hand, genauso wie einen Monat zuvor die Öffnung der Berliner Mauer weder im Osten noch im Westen für irgendjemand ernsthaft vorstellbar war. Aber als sie dann offen war, gab es doch auf der anderen Seite keinerlei Grund mehr, die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben haben, nämlich beispielsweise über eine deutsche Einheit nachzudenken, nicht wahrzunehmen.
Also eine Revolution der Tippelschritte, könnte man sagen vielleicht.
Eine Revolution, die sich permanent entwickelt hat, die insoweit wirklich auch eben in Anführungsstrichen Dialog stattgefunden hat. Es sind ja immer wieder Dinge vereinbart abgesprochen worden und es war eben nicht so, dass es sozusagen auf einen Schlag hin die SED-Diktatur mit einem Mal nicht mehr handlungsfähig war, sondern sie ist schrittweise sozusagen handlungsunfähig geworden, beziehungsweise die Handlungsunfähigkeit ist schrittweise offenbar geworden und es sind Einzelne, es sind Gruppen oder aber auch die großen Massen in Form der Demonstrationen sozusagen in diese Leerstellen hineingegangen.
Gibt es was, wenn Sie heute zurückblicken, 25 Jahre später, wo Sie sagen, ach, das hätten wir damals doch anders machen sollen?
Speziell bezogen auf die Frage der Auflösung der Staatssicherheit, des Umgangs sozusagen mit den Informationen über Mitarbeiter dieses Sicherheitsdienstes, denke ich, aus heutiger Sicht wäre es vermutlich sinnvoller gewesen, offensiver mit Veröffentlichung umzugehen. Es gibt ja einige wenige Beispiele. Es sind in Halle zum Beispiel die Listen sämtlicher inoffizieller Mitarbeiter Anfang der 90er Jahre veröffentlicht worden. Die Liste der hauptamtlichen Stasi-Offiziere ist seit 1991 im Internet abrufbar. Das hat sozusagen keinerlei ernsthafte Schäden im Sinne einer Hexenjagd oder Ähnlichem, was immer behauptet worden ist, zur Folge gehabt, ist aber bis heute in vielen Punkten auch Ausgangspunkt für öffentliche Auseinandersetzung zum Thema. Also ich denke, dort hätte man deutlich offensiver auch mit Veröffentlichung umgehen können. Aber ansonsten sehe ich jetzt wenig Dinge, die man noch konsequenter hätte machen sollen. Sicherlich ein Punkt in der Rückschau, das war aber damals nicht sichtbar, sage ich mal. Wir haben uns auf die Staatssicherheit zum Beispiel gestürzt oder haben uns unseren Blick auf die Staatssicherheit gerichtet. Das war die Forderung der Demonstranten, der Demonstrationen in der Breite. Also das war keine Einzelforderung eines Bürgerkomitees, sondern das war das Thema, was auf der Straße lag. Denn die waren unbekannt. Die haben im Geheimen gearbeitet. Die SED-Genossen hatten alle ihr Bonbon am Revers. Und es konnte sich damals, glaube ich, keiner vorstellen, auch ich nicht, dass es nur 1, 2, 3 Jahre brauchen würde, bis man nicht mal mehr, sage ich mal, die Namen der SED-Kreissekretäre irgendwo im Block abrufen kann. Das heißt, wir hätten viel deutlicher die Verantwortung der SED für diese Diktatur und auch die personelle Verantwortung für diese Diktatur durch die SED einfordern sollen. Ich glaube, es wäre wichtig und sinnvoll gewesen, die SED zu verbieten, sie aufzulösen und sie eben nicht als Partei weiter bestehen lassen und damit auch ein ganzes Stück weit eine offene Auseinandersetzung an dieser Stelle zu verhindern.
Das sagt Tobias Hollitzer. Er ist Geschäftsführer des Bürgerkomitees Leipzig. Das betreibt unter anderem das Museum Runde Ecke. Ich sage vielen Dank für das Gespräch und für diese Erinnerungen und Gedanken.
Gern.
Journalisten, die hatten es in der DDR nicht leicht. Die Medien waren dem Sozialismus verpflichtet und alle Inhalte unterlagen der Kontrolle durch die SED. Pressefreiheit war im Osten Deutschlands noch vor 40 Jahren also ein Fremdwort. Presse meinte damals Propaganda. Was journalistische Arbeit in der DDR bedeutete und wie groß der Druck auf die Journalisten tatsächlich war, darüber sprechen wir mit dem Journalisten Joachim Dresdner. Er war beim Hörfunk in der DDR tätig und Moderator beim legendären Jugendradio DT64. Und ich sage jetzt mal Hallo.
Hallo, Tachin.
Ja, wie leicht oder schwer war es denn in der DDR anzuecken als Journalist?
Ja, anzuecken, das war ganz einfach, indem bestimmte Themen tabu waren und wenn sie diese Grenzen überschritten haben, dann war es kein Thema, dann ist man angeeckt.
Ist das dann quasi nur im Nachhinein passiert, also wenn man was gesagt hatte, was nicht systemkonform war, oder gab es richtige Kontrollmechanismen?
Nein, es gab natürlich richtige Kontrollmechanismen und Anecken, das ging auch schon im Vorhinein. Also ich kenne das von den Sendern Berliner Rundfunk, beim Rundfunk der DDR und Jugendradio DT64, hast du schon erwähnt. Der Jahresplan wurde dort vor Abgeordneten der SED verteidigt. Das heißt, der Sender hat so etwas aufgestellt, welche Eckpunkte will er angehen journalistisch. Und da saß also nicht nur das Komitee für Rundfunk der DDR versammelt, die Führung, sondern eben auch einer aus dem Zentralkomitee der SED und hörte sich das an. Wie kompetent der war, entzieht sich meiner Kenntnis. Das nächste war natürlich, jeden Tag haben wir eine sogenannte Argumentation bekommen und die Antworten auf Fragen, die da gegeben wurden, die waren immer unbefriedigender. Also alle wussten vom Platz des himmlischen Friedens in Peking, den Panzern, die da rollten, keiner sagte was dazu. Alle wussten von der Ausreisewelle über Ungarn, eigene Kollegen sind wie Susanne Daubner zum Beispiel geflohen aus der DDR, riefen dann aus West-Berlin an, dass sie ihre Nachrichtendienste hier im Osten nicht mehr machen würden. Also auch da haben wir jeden Tag praktisch an der Kandare gelegen und Informationen bekommen zu Themen, die wir nicht im Radio machen durften oder sollten und nur weniges, was freigegeben war. Und das dritte waren die Abzeichnung der Beiträge, also sämtliche Beiträge, die gesendet worden sind, damals ja noch vom Band, wurden von einem Chef vom Dienst, von einem Chef angehört, abgezeichnet hieß das. Also auf dem Bandkarton war ein Vermerk, dass das freigegeben war zur Sendung. Die einzige Möglichkeit, mal so ein bisschen auszubüchsen, war dann eben die Live-Moderation.
Dann weiß man ja in dem Fall das schon, bevor man Journalist wird. Und dabei ist ja der Journalist immer so einer, der möchte kritisch sein, der möchte die Welt hinterfragen. Was macht dann in so einem System trotzdem die Faszination aus, eben ins Radio zu gehen, Journalist zu werden?
Also ich kann es nur von mir persönlich sagen, ich wollte immer Reporter werden. Ich habe Schulklassen schon unterhalten auf Wandertagen und bei DIA-Vorträgen, die mein Vater gehalten hat, habe ich eigentlich die bessere Konferenz geliefert. Dann habe ich zunächst Studiotechnik gelernt, einen Facharbeiter gemacht und gemerkt, dass auf der anderen Seite, auf der journalistischen Seite, ist genau mein Ding, das möchte ich machen. Dann habe ich natürlich gemerkt, wo die Systemgrenzen sind. Und das war für mich so ein Spiel. Ich hatte ja auch Vorgänger und Vorbilder, auch bei DT64, dass ich gesagt habe, so anecken und so keck sein wie die möchte ich auch. Und dann hatte ich natürlich auch einen cholerischen Chef, der gesagt hat, und gebt euch Mühe und denkt dran, wenn man nur ein bisschen auf der Skala dreht, damals gab es ja noch diese Drehknöpfe am UKW-Radio, dann hat man schon einen anderen Sender drin. Also du musst schon versuchen, die Leute irgendwie zu halten. Das war die Schere. Was wird's jetzt nur machen und wie willst du es anstellen?
Jetzt sagt man ja auch immer, dass DT64 doch erstaunlich viele Freiheiten im Vergleich zu anderen Rundfunksendern oder zum Journalismus geboten hat. Ist das wirklich so oder ist das nur Verklärung?
Das ist zu großen Teilen Verklärung. Natürlich durch den hohen Anteil von Live-Sendungen war vieles nicht sozusagen vorhersehbar, gab es Freiheiten. Auf der anderen Seite sind aber auch diese Live-Sendungen natürlich jeden Tag und oder am nächsten Tag ausgewertet worden. Also ich bin da zweimal angeeckt mit einer sogenannten Gaststube, heute würde man sagen Talkshow, die lief abends, war eine Stunde. Ich hatte einen jungen Mann da, der die Schule gerade verlassen wollte in Richtung Berufsausbildung und er wollte Eisenbahner werden und er berichtete davon, dass übrigens auch dokumentiert im Deutschlandradio Berlin Archiv, bei ihm auf dem Hof die Schüler meistens Rias hören und sich darüber unterhalten und nicht über DT64. Ich sage, wieso, was ist denn da besser am Rias? Na, die hören da nur die Musik und sag, was sagst du denn dazu? Na, ich finde, ihr bei Jugendradio, ihr greift wenigstens auch die Themen auf, die junge Leute hier in Deutschland Ost, also in der DDR, betreffen. Das ist natürlich ein knallhartes Ding gewesen, was am nächsten Tag vorgespielt wurde und hört euch mal an, der hat da Propaganda für den Rias gemacht. Und die Brücke, die mir die Intendanz gebaut hat, nachdem ich da einbestellt worden war, war nicht, das hast du nicht gewusst, dass der das sagen würde. Da habe ich gesagt, na klar, habe ich das gewusst, das haben wir vorbereitet. Warum soll der das nicht sagen, dass er sich für uns einsetzt und dass es auf dem Schulhof Jugendliche gibt, die Rias hören? Das andere war in Zeiten von Glasnost und Perestroika eine Geschichte mit einem Student der Hochschule für Ökonomie, der uns erzählte, wie das seiner Meinung nach nicht funktionieren kann mit den großen Kombinaten, die da gegründet worden sind in der Endphase der DDR mit den Joint-Venture-Betrieben mit der Sowjetunion, dass das ein ganz anderer Stand wäre. Und da hieß es dann sicherlich nicht ganz so unrecht, dass dieser Student ja keine Antworten geben konnte für unsere gesellschaftliche Entwicklung. Und deshalb hätte das Thema so nicht kommen sollen. Ich war der Ansicht, er hat seine Ansichten geäußert und die sind nun mal streitbar und darüber könnte man auch streiten. Meinen Kollegen habe ich damit einen Bärendienst erwiesen, diese Sendung, Gaststube, durfte dann nicht mehr live gemacht werden, sondern musste, wie ich es vorhin auch erzählt habe, abgezeichnet, abgehört werden und durfte dann erst ausgestrahlt werden.
Gab es dann irgendwann den Punkt, möglicherweise auch 89, du hast von den Platz des himmlischen Friedens erwähnt, wo man sich gedacht hat, wenn die DDR nicht zusammengebrochen wäre, ich suche mir doch irgendwann mal einen anderen Job?
Also an dem Punkt waren, glaube ich, viele auch meiner Kollegen angekommen, sich zu überlegen, wie weit mache ich das hier noch am Originalmikrofon, wie weit kann ich es noch vertreten. Ich habe 85 eine Sendung initiiert, die heißt Antwort sofort und hat zu aktuell politischen Themen, eben auch das war möglich in der DDR, versucht Antworten zu geben. Die konnten natürlich nicht ins Detail geben, aber es sollte doch der Eindruck da sein, Jugendliche, ihr könnt uns anrufen und wir versuchen es wenigstens, euch gedanklich Hinweise zu geben. Da habe ich auch gemerkt, wenn du in dieser Sendereihe, die Antwort sofort heißt, diesen Anspruch nicht mehr erfüllen kann, eben nicht über den Platz des himmlischen Friedens reden darf, nicht über die Ausreisewelle aus der DDR reden darf, dann ist wirklich der Punkt gekommen, wo du dir was anderes suchen musst. Gut, nun kam bei mir zu teilen natürlich auch noch hinzu, dass ich nun auch nicht unbedingt noch ein Jugendlicher mehr war und damals schon geschaut habe, wo kannst du dann irgendwie weitermachen außerhalb von Jugendradio DT64 und dachte, eine mögliche Nische wäre dann so im Kulturbereich.
Wie die journalistische Arbeit in der DDR aussah, darüber haben wir mit Joachim Dresdner gesprochen. Er war Hörfunkjournalist und unter anderem Moderator beim legendären Jugendradio DT64. Und ich sage vielen Dank für das Gespräch, Joachim.
Sehr gerne.
Friedliche Revolution, der Thementag bei Detektor FM.